Herzlich willkommen zum Zonta Podcast Tietiet. Ich bin Susanne
und ich bin Ute.
Und heute haben wir einen richtigen Profi bei uns zu Gast, nämlich Maria von Welser. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind, Frau von Welser, und freuen uns auf die nächsten 20, 25 Minuten mit Ihnen. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Maria von Welser, viele kennen Sie wahrscheinlich. Sie sind eine der ersten Journalistinnen in Deutschland und Sie haben 1988 das erste Frauenmagazin im deutschen Fernsehen gegründet und moderiert, nämlich Mona Lisa. Ich glaube, das kennen ganz viele. Ich musste tatsächlich noch mal reingucken und habe mir noch mal eine Folge angeguckt. Ich glaube, eine der ersten. Und war ganz überrascht, dass damals schon Menschen zugeschaltet wurden. Nämlich in der Folge, die ich gesehen habe, Heiner Geißler, stand neben ihnen so ein Fernseher. Und auf dem war Heiner Geißler zu sehen, der ehemalige Bundesfamilienminister. Und das fand ich ganz toll. Und ja, inzwischen, Sie haben viele, viele Stationen, journalistische Stationen hinter sich. Das werden Sie uns sicher gleich berichten. Inzwischen sagen Sie, sind Sie in Ihrem dritten Leben und engagieren sich sehr stark sozial bei UNICEF, in verschiedenen Stiftungen, schreiben Bücher. Und wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, ich freue mich auch.
Mögen Sie sich ein bisschen vorstellen und uns mal Ihren Werdegang so ein bisschen schildern. Wie kamen Sie dazu, Journalistin zu werden?
Ich habe mit 15 Jahren in der Schule schon die Schülerzeitung gemacht, im Gymnasium Tegernsee. Und hatte große Lust am Schreiben und am Recherchieren und auch am Fotografieren und habe mir dann so kurz überlegt, Fotografin oder Journalistin, bis ich dann drauf kam, dass ich besser beraten bin, Journalistin zu werden, weil ich dann immer dem Fotografen sagen kann, was er zu machen hat. Und da habe ich schon angefangen, mit 15, 16 erste Artikel für den damaligen Seegeist zu schreiben. Das ist die Lokalausgabe des Münchner Merkur für den Landkreis Miesbach. Und mein erster Bericht ging über ein Fußballspiel. Ja, und dann habe ich immer tagelang in die Zeitung geguckt, weil es endlich gedruckt wurde. 15 Pfennige war das Zeilenhonorar. Und dann habe ich sehr viel für den Seegeist geschrieben und habe dann später bei Münchner Merkur volontiert. Da habe ich erst eine Zusage zum Volontariat bekommen und habe mich auch gefreut. Ich war auch verheiratet und schwanger. Und dann bekam ich ein Telegramm in den Urlaub. Wir annullieren sofort die Bereitschaft, Sie als Volontärin zu beschäftigen. Wir haben erfahren, dass Sie schwanger sind. Ich hatte das auch nicht gesagt. Ich wusste damals nicht, dass man das einem Arbeitgeber sagen muss. Ich weiß ja nicht, wie das heute ist, aber naja. Ich habe es dann später, als das Kind auf der Welt war, habe ich dann das Volontariat trotzdem bekommen. Und dann war ich Volontärin bei Münchner Merkur und dann habe ich das zweite Kind bekommen. Und dann bin ich zur Abendzeitung gegangen. Dann war ich dann 6 Jahre bei der Abendzeitung. Münchner Abendzeitung, so eine sehr renommierte Boulevardzeitung in München. Habe ich viel Freude gehabt und viele interessante Sachen gemacht. Und nach 11 Jahren waren es ja dann Zeitungen, da hatte ich Lust auf was Neues. Und da haben mich Freunde bei einem Skitreffen, ich bin dann auch Ski gefahren aktiv und war immer wieder so bis zu Meetings, haben gesagt, Mensch, du solltest mal zum Fernsehen gehen. Naja, das lief erst nicht gut, aber dann habe ich beim Radio angefangen und dann war ich 9 Jahre beim Bayerischen Rundfunk, Hörfunk und Fernsehen habe ich da gemacht. Das ist mal so der erste Abschnitt. Ich mache mal Pause.
Ja, das ist schön. Und dann, was ja wirklich so spannend ist, dann haben Sie, vielleicht ist das jetzt ein kleiner Sprung, aber dann haben Sie ja das erste Frauenmagazin, das erste und einzige Frauenmagazin in Deutschland bislang gegründet und viele, viele Jahre moderiert, dort viele wichtige Themen wie Paragraph 218, alle möglichen Themen aufgegriffen. Wie kam es dazu? Woher kam die Idee und wie war so die Resonanz auf dieses neue Format?
Ich war beim Bayerischen Rundfunk, habe angefangen in der Zeitfunkredaktion, dann war ich bei den Oberbayern, dann bin ich zu Bayern 3 gegangen, das war damals der erfolgreichste Radiosender in ganz Deutschland. Und dann kam parallel dazu Fernsehen, der Bayern-Report. Und in dieser Zeit habe ich dann auch versucht, mal ins Ausland zu kommen. Dann hatte der Intendant gesagt, na, also Rom geht gar nicht, Sie sind eine Frau und Sie sind geschieden und da ist der Vatikan und da können wir Sie nicht hinschicken. Ich hatte irgendwie das Gefühl, im Bayerischen Rundfunk geht es nicht sehr viel weiter. Ich war dann Redaktionsleiterin vom Morgenmagazin im Hörfunk. Und und dann hatte ich im Morgenmagazin hatte ich einen sehr netten Gast. Der hat eine wunderbare Serie im Bayerischen Fernsehen gemacht. Irgendwie und sowieso, ich weiß nicht, ob Sie die jemals gesehen haben. Franz Xaver Bogner. Und der wurde von dem damaligen Intendanten des ZDF, Dieter Stolte, gefragt, ob der jemand wüsste, der eine Frauensendung machen könnte. Die Männer hatten die Idee, eine Frauensendung zu machen mit Mode, mit Ernährung, mit was weiß ich allem, was so sich Männer vorstellen, was Frauen interessiert.
Trachten habe ich auch gesehen. Es gab einen Beitrag über Trachten, fand ich auch interessant.
Ja. Also, und dann kam, ich hatte einen automatischen Anrufbeantworter, weil ich war Swinging Single, wie ich das nannte. Und da braucht man als Frau einen automatischen Anrufbeantworter, wer da vielleicht mal anrufen könnte. Und da rief ein Herr an und sagte, rufen Sie mich doch in Mainz zurück. Und dann habe ich gedacht, die nehmen mich auf den Arm. Ich habe nicht zurückgerufen. Eine Woche später wieder. Also hier ist Stolte, ZDF Mainz, rufen Sie mich bitte zurück. Naja, habe ich mir gedacht, das ist dann kein Fake. Habe ich zurückgerufen und war wenige Tage später, hatte ich einen Termin bei ihm um 2 Uhr und ich blieb bis um 18 Uhr. Wir haben uns nicht nur gut verstanden, sondern sehr geeinigt, auf was wir machen wollen. Ich hatte Lust auf was Neues. Ich ahnte nicht, was die Männer da schon an Papieren formuliert hatten. Und wir waren uns dann einig. Und dann habe ich gesagt, aber schauen Sie, er sagt, ich soll am 1. Januar anfangen. Da sage ich, aber ich habe jetzt eine Frist, ich kann da nicht rechtzeitig kündigen. Und da sagt er, ja, so gehen Sie zum Intendanten und sagen Sie, dass wir im Gespräch sind und dass Sie am 4. Oktober um 9 Uhr einen Termin bei ihm haben möchten, weil dann habe ich Sie durch den Fernsehrat. Das musste ja durch den Fernsehrat genehmigt werden. Und ich rufe Sie an. Also er rief dann tatsächlich an am 4. Am dritten Abend sagte er, Sie können zum Intendanten gehen. Ich bin in der Früh zum Intendanten, Reinhold Föth war das damals, und habe gekündigt. Und das hat der Knall so kühl zur Sache genommen nach 9 Jahren. Ich habe mir auch gedacht, ja, ist unglaublich. Und da habe ich dann mit der Organisation dieses neuen Frauenmagazins begonnen. Das erste Jahr war eine Katastrophe, weil da Themen auch vorangedacht waren. Es waren Filme vorbestellt, produziert, gemacht, festliches Backen und Paul Bocuse und lauter solche Sachen. Das war ganz schlimm. Und die deutsche Presse hat mich total zerrissen. Es war ganz, ganz böse. Die Kinder haben dann gesagt, Mami, lies es nicht, lass es dir ablegen von der Sekretärin, habe ich dann auch gemacht. Und nach einem Dreivierteljahr bin ich dann wieder zu diesem Intendanten und habe gesagt, das geht so nicht, wir müssen ein anderes Konzept entwickeln. Und dann kam der Hauptredaktionsleiter und sagte, die Frau ist falsch, die muss man kündigen. Und der Intendant war dann, werde ich nie vergessen, hat dann die ganzen Papiere irgendwie auf den Boden geschoben und hat gesagt, ich mache jetzt Folgendes. Wir lassen mal ein Jahr Frau von Welser Zeit mit ihrem Team. Sie soll machen, was sie sich vorstellt. Dann können wir es immer prüfen. Und Sie, diese ganzen Bänder, die da vorproduziert waren, teuerst mit Kirch war das, sagt Ihnen vielleicht was. Mhm. Die senden Sie am Samstagnachmittag und die soll dann Petra Schürmann moderieren. Werde ich nie vergessen. Und dann bin ich heimgeflogen mit meinen zwei Kolleginnen, bin ich in Mainz gewesen und dann waren wir glücklich. Und ich habe also ehrlich gesagt vor Glück und Befreiung im Flugzeug geweint, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, jetzt können wir sagen und machen, wie wir uns das vorstellen. Das war eigentlich die Geburtsstunde von Mona Lisa.
Und was haben Sie dann anders gemacht? Wir haben ja auch gelesen, dass Sie hinterher Kriegsberichterstattung gemacht haben und all solche Dinge. Also wirklich ein Frauenengagement, sich für Frauenthemen, also nicht für Backen und Mode und sonst was. Weil, wie haben Sie das hinbekommen, dass Sie einen anderen Dreh reingekriegt haben? Erzählen Sie mal.
Das ist ganz einfach. Wir haben das gemacht, was uns interessiert hat. Das ist ganz einfach. Ich finde, der Journalismus ist, die Themen stehen auf der Straße und wir müssen das machen und umsetzen, was uns persönlich interessiert, was uns bewegt.
Können Sie mal so ein paar...
Krieg kann ich mich noch gut erinnern. Ich bin ja dann ja nach Tschetschenien gegangen zweimal, da war Krieg und das musste man vorher anmelden. Ich war gut beraten, dass diese Themen vorher 6 Wochen vorher anzumelden. Also wir haben weit vorausgedacht. Und damit es auch in der Presse stand, damit es in den Printmagazinen stand und in den Wochenmagazinen. Und dann kam der Chefredakteur Klaus Bresser auf mich zu. Was wollen Sie denn in Tschetschenien? Da sage ich, ja, da geht es auch um Frauen und Kinder. Und das gehen Männer hin. Da geht unser Korrespondent hin. Der war nie dort. Den habe ich dann, als ich gedreht habe, die letzten Abmoderationen gedreht habe, kam er auf mich zu und sagte, na, das ist ja wie Stanley und Livingston. Ich habe den angeschaut wie ein Eisenbahnwaggon. Der war zum ersten Mal in Tschetschenien. Aber der hat dann ganz schnell vor meiner Sendung das noch gesendet. Also das sind alles so Sachen, die man dann mit Männern so erlebt.
Aber ja, und wie war die Resonanz auf das Magazin, also auf diese nach dem Neustart?
Ja, dann war eine sehr... Ich habe dann angefangen, aus allen Redaktionen Deutschlands zu jeder Redaktionssitzung eine Kollegin einzuladen, um sie einzubinden und zu fragen, was ist ihre Meinung, Themen und so. Und da, so ist ein großes Netzwerk entstanden, Kolleginnen und Kollegen, die dann auch darüber berichtet haben. Und dann hat sich das gewandelt. Dann ist das, haben wir große Marktanteile eingefahren, dann ist das ein Erfolg geworden.
Toll, toll. Können Sie mal so ein paar Themen erzählen, die Sie besonders berührt? Wir hatten gerade schon diese Kriegsberichterstattung in Tschetschenien, aber irgendwie nochmal so zwei, drei Beispiele.
Naja, ich habe die Abendzeitung gelesen, die ich immer sehr mochte. Und da hat Alexandra Stiegelmeier, eine sehr nette Kollegin, hat berichtet über Flüchtlingslager in Zagreb, dass dort Frauen berichtet haben, dass sie gezielt von den serbischen Soldaten in den Lagern vergewaltigt wurden. Und zwar vor den Augen ihrer Ehemänner, ihrer Kinder, ihrer Familien. Und ich habe es gar nicht fassen können. Und dann bin ich mit einer Kollegin sofort und zwei Kamerateams nach Zagreb in diese Flüchtlingslager, waren 700.000, überwiegend Frauen und Kinder. Und das war der Krieg in Bosnien, war das Thema. Und da haben wir angefangen, Interviews zu machen, weiß ich auch noch gut, wie eine Nonne sagte dann, und dann haben diese Frauen auch Kinder bekommen. Und was machen wir dann mit diesen Kindern? Das ist ja eine furchtbare Situation. Und da, nach dieser Reportage, wollte ich dann immer, dass wir auch nach Sarajevo reingehen. Sarajevo war eingesperrt, 3 Jahre zugesperrt. In diese Kriegsgebiete kann man nur fliegen mit Militär. Lufthansa fliegt da ja nicht hin, wie man weiß. Und dann habe ich da irgendwie das Mann erreicht. Aber da hat Klaus Besser auch geholfen. Er hat gesagt, okay, also wenn Sie es schaffen, nach Sarajevo reinzukommen, nehmen Sie noch einen Kollegen mit und 2 Kamerateams. Dann machen wir einen Sonntag, Sarajevo soll leben, einen Hilfstag, einen Stiftungstag. Und ja, und auf dem Weg dorthin, am Sonntagabend hatte ich ja noch Sendung, Mona Lisa, und am Montag früh bin ich dann ins Flugzeug nach Wien, da musste ich wieder raus und eine Akkreditierung bei der UN ergattern. Dann bin ich über Split geflogen, von Split nach Rom, von Rom nach Ancona, das war dann der Flughafen, denn die NATO hat dann von Zagreb die Truppen verlegt nach Falconara und ist von dort über die Adria geflogen, um Sarajevo zu versorgen mit Lebensmitteln, mit Decken, mit Holz, mit allem, was die Menschen eben dort brauchen, um zu überleben. Und wir hatten dann die Genehmigung vom Verteidigungsministerium und ich bin da am Abend angekommen, da ziehe ich alle nach diesem Tag. Und da ist der Chef von dieser ganzen Organisation gewesen. Und den fand ich sehr nett, aber ich wollte einfach nur ins Bett, ich hatte keine Lust mehr. Und am Ende merkt es auch, nächsten Morgen um 7:30 nehme ich sie dann mit runter und dann fliegen wir sie rüber. Und dann bin ich um 7:30 zu dem ins Auto gestiegen und dann sind wir zum Flughafen runtergefahren. Und dann hieß es, ja, wir können noch nicht fliegen, da ist jetzt im Moment Nebel über den Berg Igman. Und die Norweger haben sie einen Flügel abgeschossen, die Serben schießen aktiv und im Moment ist es zu gefährlich. Naja, und dann saß ich bei ihm, das war eine laute so ein Container, da waren die Deutschen, da waren die Norweger, da waren die Briten, die Franzosen, die hatten alle ihre Container, die ganze NATO war da im Einsatz und hat gemeinsam diese Stadt am Leben gehalten. Das war eine tolle, tolle Aktion. Und der Oberst da, der NATO, mit dem saß ich dann im Container. Ich weiß nicht mehr wie lange, aber ziemlich lang. Also at the end of the day habe ich ihn dann geheiratet.
Das ist ja eine nette Geschichte. Wenn wir mal einen kleinen Zeitsprung.
Ich bin heute noch.
Ach, wie schön, wie schön. Wenn wir mal einen kleinen Zeitsprung machen, das Magazin Mona Lisa ist 2017 eingestellt worden. Ja. Und ich habe eine Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung gelesen, als sei schon alles erreicht. Das fand ich sehr berührend, weil wir ja eigentlich tagtäglich erleben, dass Frauenthemen überhaupt nicht erledigt sind und dass es eigentlich genau so eine Befassung, so ein Magazin braucht. Wie hat sich das für Sie angefühlt, dass auf einmal dieses Ihr Baby, dass das eingestellt wurde und mit welchen Argumenten wurde das beendet?
Das hat der damalige Chefredakteur Peter Frey eingestellt mit dem Argument, es sei jetzt ein Gemischtwarenladen. Das, in dem Punkt hat er recht, die Sendung war ein Gemischtwarenladen. Das waren wie viele andere Magazine im ZDF ersetzbar. Das lag an der Redaktionsleitung. Ich bin ja gegangen nach fast 10 Jahren. Ich bin ja dann zum Mitnichtwelsersfälle und dann bin ich nach London und dann hat mich die ARD geholt und dann war ich hier Direktorin für Hörfunk und Fernsehen in Hamburg.
Beim Norddeutschen Rundfunk, ne?
Ja, aber ARD weiter.
Ah ja.
Und ja, ich war 17 war für mich natürlich auch ein schwieriges Jahr, weil in 17 kam die Diagnose, die erste Diagnose meines Gehirntumors.
Ui.
Und ich hatte, ich bin dann im also Ende Januar, Anfang Februar operiert worden und im Sommer wurde das eingestellt, Mona Lisa. Und die damalige Leiterin des Personalrates in München hat dann mich angerufen und gesagt, Maria, kannst du denn, traust du dir zu, nach München zu kommen? Denn du hast die ersten Worte von Mona Lisa gesprochen und du solltest auch die letzten sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es. Ich bin also dann mit 2 Stöcken und einem Hut und einer Brille bin ich dann nach München geflogen. Und dann fand ich das sehr, sehr rührend von ihr, dass ich quasi in dieser Abschluss, sie hat dann festgemacht, was die Redaktionsleitung irgendwie nicht hingekriegt hat. Sie hat im Personalrat ein Fest für den Abschied von Mona Lisa gemacht und ich habe dann noch eine kurze Rede gehalten, dass ich es schade finde, weil die Themen sind nicht vorbei. Die Themen sind nicht weg. Wir haben sie ständig auf der Straße überall.
Ja, und jetzt engagieren Sie sich in Ihrem, wie Sie es nennen, dritten Leben ehrenamtlich. Also Ihnen geht es offensichtlich wieder gut, wenn wir Sie hier so sehen.
Ich hatte im August die dritte Gehirntumoroperation.
Ui, ui. Oh, das ist natürlich nochmal ein extra Thema. Wie geht man mit solch einer Diagnose?
Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Ich habe beschlossen, dass es mir nur noch gut geht. Das ist ein Buch geworden.
Ah ja, das.
Gucken Sie mal nach, wo meine Website ist.
Ah ja, interessant. Sie schreiben ja insgesamt Bücher. Eines haben Sie uns gerade auch berichtet. Können Sie vielleicht auch hier im Zonterkreis nochmal erzählen? Sie haben über eine große Zontchen geschrieben. Vielleicht mögen Sie uns das auch noch kurz erzählen.
Lore Maria Peschel-Gutzeit, eine wunderbare Frau, der ich zum ersten Mal bei Mona Lisa begegnet bin. Wir hatten irgendein wichtiges Thema, ich weiß, ein Ehegattensplitting oder keine Ahnung. Und da war sie die Fachfrau. Sie ist ja damals Richterin in Hamburg gewesen. Und wir haben uns nicht verloren in all den Jahren. Wir haben immer Kontakt gehalten und waren, wenn wir uns begegnet sind, uns immer sehr nahe und sehr ähnlich in den Themen und in der Art zu kämpfen. Und irgendwie haben wir mal telefoniert und da sagt sie, du, also mir geht es jetzt noch nicht so gut, aber und da war das passiert, dass sie von einem LKW an der Bushaltestelle überfahren wurde, vorwärts, rückwärts und alles verletzt war. Es war alles gebrochen, 8 Wirbel waren gebrochen, die Halswirbelsäule. Es war über ein Jahr in der Charité und war danach lange in Reha. Und hat dann aber es geschafft und ihre Mitarbeiterinnen haben das gemacht, dass sie aus dieser anderen Kanzlei raus ist, weil da wollten die Männer keine weiteren Frauen mehr haben. Auch so ein Thema. Wir wollen Geld machen und Wirtschaft machen und keine Frauenthemen des Gedöns.
Also Familienrecht wollten sie nicht mehr machen, so habe ich das verstanden, ne? In dieser anderen Kanzlei.
Ja, und dann hat sie eine neue Kanzlei gegründet und dann ist sie da mit ihrem Rollator und ihrem Rollstuhl, hat sie da angefangen, wieder 3 Tage in der Woche in diese Kanzlei zu gehen.
Und da war sie, das fand ich so bemerkenswert, da war sie ja offensichtlich schon über 80.
Ja,
und
sie hat ihren 90. noch gefeiert in Hamburg.
Ja.
Großartig, groß gefeiert mit allen Ministern und allen politischen Prominenz, die da war, war auch mit eingeladen.
Aber und, das, Entschuldigung.
Ja.
Das eint sie ja offensichtlich, ne? So dieses Kämpferische. Und sie hat sich von ihrem Unfall
Nicht unterkriegen lassen.
nicht
Unglaublich.
unterkriegen lassen
Und dann
und
habe ich gesagt, Lore Maria, weißt du was, du erzählst mal von diesem Unfall alles deine Lebensgeschichte. Wir führen Gespräche und wir machen ein Buch draus. Es sollte ein gemeinsames Buch werden. Und ich komme immer dienstags um 2 bei dir vorbei, habe ich auch gemacht. Aber nach 2, 3 Stunden war sie dann auch erschöpft und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und die ersten Gespräche sind ja dieses Buch dann geworden. Und dann eines Tages saß ich hier in Hamburg mit meinen Rotariern, ich bin Rotarierin, keine Zorntier, zusammen und es klingelt das Telefon hier so. Und ich sage, ach Lore Maria, was kann ich für dich tun? Und dann heulen, 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 ihre Sekretärin, Frau Dr. Peschel-Gußzeit, ist gerade gestorben. Was war passiert? Sie war am Samstag in ihrem Büro gewesen, weil sie so viel Arbeit. Und da scheint entweder der Rollator oder der Rolltür irgendwie davongerollt zu sein. Sie ist gestürzt, konnte nicht mehr aufstehen und hat dann Embolien bekommen. Dann hat man sie gefunden und im Krankenhaus ist sie dann gestorben. Also traurig. Ja, sehr traurig. Sehr traurig. Ich finde, sie
Aber
fehlt auch
eine
immer.
sehr
Ja.
beeindruckende Geschichte, eine sehr beeindruckende Frau.
Toll.
Ja, wir haben das Buch ja auch gelesen. Ich habe meinem Mann zwischendurch abends dann vorgelesen.
Ach,
Und
toll.
das war doch also schon wirklich auch anrührend. Also wie sie einfach, egal wie alt man ist, also weitergekämpft hat,
Toll,
gemacht hat und
toll.
auch ihre Kollegin ja ihr ein ja, sehr wertschätzend behandelt haben. Sie haben ja erzählt, und sie hat das größte Büro in der neuen Kanzlei bekommen und alles. Also es war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Und mit ihren Themen, ja, Engagement fehlt sie auch. Gerade
Ja,
jetzt auch,
und
wenn wir am 23. Februar Wahlen haben.
ja,
Da
und
braucht
wenn
man
wir
so eine
da
Stimme.
den Bogen nochmal zu Ihnen spannen. Also Sie haben gerade erzählt, 3 Hirntumoroperationen und trotzdem so viel Engagement, so viel Einsatz für Frauenthemen. Also Chapeau, das ist wirklich sehr beeindruckend. Vielen Dank, dass wir so ein bisschen teilhaben durften. Ich habe hier über Sie recherchiert und das sind ja Seiten. Man könnte jetzt noch Stunden weiter sprechen. Aber vielen Dank für diesen ersten Eindruck und vielen Dank für ja, Ihren Einsatz für unsere gemeinsamen Themen, für die Rechte von Frauen und Mädchen.
Und ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung und wünsche diesem Podcast viele, viele Hörerinnen.
Vielen Dank,
Dankeschön.
vielen Dank.